Ich habe heute meinen Predigt so genannt, ein Brief für jedermann. Seht ihr das schon? Ein Brief für jedermann. Dieses Wort kam zu mir am Ende des Jahres und das war zum Silvestergottesdienst. Wir waren zusammen als Familie, Verwandtschaft in Salzgitter und da hatte ich ein paar Gedanken mitzuteilen und ein Teil von dieser Predigt habe ich in Salzgitter, dann hatte ich bei uns bei der VC auch ein bisschen davon erzählt. Aber dieses Wort bewegt mich weiter und ich denke, ich will das auch mit euch teilen, mit uns als Gemeinde hier vor Ort. Ein Brief für jedermann. Lass uns aufschlagen, Philipper 1. Es geht um Brief von Apostel Paulus an die Philipper. Meiste Bibelstellen werden wir aus diesem Brief heute lesen. Philipper 1,1. So, ich muss das noch einschalten. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Es sieht so aus, oder dieser Brief, oder den Anfang von diesem Brief, ist irgendwie sehr persönlich, ja? Zuerst von Paulus und Timotheus, oder wie ist das, wie es euch gefällt? Ich sag's immer Timotheus. Knechte Jesu Christi, also sehr persönlich, von Paulus und von seinem besten Freund, junger Bruder. An alle Heiligen in Christus Jesus, wenn da hier ein Punkt wäre, dann können wir sagen, ja, für mich auch. Aber, Komma, die in Philippi sind. Oh, das heißt, wir sind jetzt schon ausgeklammert. Es geht uns gar nicht eigentlich an, oder? Ich denke nicht. Und dann noch hinter Komma, samt den Aufsehern und Dienern. Oh, da wird Paulus noch konkreter, noch direkter. Aufseher und Dienern. Das sind bestimmt ein paar Brüder, vielleicht auch Schwester gemeint, an die persönlich Paulus wendet sich und meint sie bestimmt. Also ich bin kein Aufseher, ich bin kein Diener, sagt jemand, vielleicht sitzt da und denkt, oh ja, ich bin ganz normaler, einfacher, wie soll ich sagen, Bruder im Herrn oder Schwester, Mitglied der Gemeinde. Ich kann nicht ausatmen. Simon spricht jetzt zum Beispiel zum Hans Hesse oder zum Hans Olisch. Ja, und dann so vielleicht, ja, so Ingrid spricht er auch. Mich meinte er gar nicht. Nein, wir werden sehen, wen erwähnt hier Apostel Paulus. Zu wem ist dieser Brief gerichtet? Und natürlich als Christen wissen wir, das Wort Gottes, alles, was wir lesen, ist zu uns gesprochen, für uns geschrieben. Es ist schon klar, das wissen wir. Zuerst über diesen Brief von Paulus geschrieben. Paulus und sein Kamerad, ich weiß nicht, wer da war, der das geschrieben hat, die saßen in dieser Zeit im Gefängnis. Dieser Brief ist aus dem Gefängnis geschrieben worden. Da können wir schon vorstellen, welche Ereignisse oder welche Situation befindet sich Apostel Paulus. Er schreibt dieser Brief aus dem Gefängnis. Noch ein ganz interessanter Gedanke. Diese Gemeinde in Philippi wurde von Apostel Paulus gegründet. Das war eine Gemeinde, die er während seiner zweiten Reise, Missionsreise gegründet hat. Und dann später kam er, seine dritte Missionsreise, besucht er wieder diese Gemeinde in Philippi und diese Gemeinde hat ihm sehr gefallen. Er hatte Freude, als er diese Entwicklung in der Gemeinde gesehen hat, was da alles passierte. Das hat ihm sehr, sehr gefreut. Besonders hat ihm gefreut, das erwähnt er auch in diesem Brief, wir werden dann später lesen, er freut ihm, dass die Gemeinde seinen Dienst, also Dienst von Apostel Paulus und Timotheus, ja, von Anfang an, von erstem Tag an, sie haben ihn unterstützt. Bestimmt auch finanziell, auch geistlich, im Gebet und so weiter. Und das hat der Paulus sehr, sehr gefreut. Als er diese Entwicklung in der Gemeinde sah, sagt er, wow, ich freue mich darüber. Noch ein ganz wichtiger Grund des Schreibens, warum wird oder wurde dieser Brief geschrieben. Wenn wir andere Briefe von Apostel Paulus lesen, dann finden wir dort verschiedene Sorgen, welche Apostel trägt über die Gemeinde. Er schreibt über verschiedene Schwierigkeiten, zum Beispiel, wenn wir Korinther lesen. Er sagt über die Probleme in der Gemeinde. Er ermahnt sie ganz, ganz klar und deutlich und sagt, so müsst ihr tun und das nicht. Der einzige Brief, das habe ich nicht selbst irgendwie studiert, das habe ich jetzt über diesen Brief an Philippe gelesen, aus einem schlauen Buch. Das ist der einzige Brief, wo Paulus eigentlich die Gemeinde nicht ermahnt. Zwar, er spricht da über erwähnt er zwei Namen, wahrscheinlich sind das zwei weibliche Namen, wo ein bisschen Schwierigkeiten untereinander hatten, die waren nicht einig in irgendwelchen Moment. Im vierten Kapitel schreibt er darüber. Sonst an die Gemeinde direkt, als Gemeinde, als eine Einheit. Wir finden hier keine Ermahnung. Er ist erfüllt mit Freude, wenn er diese Gemeinde sieht. Das einzige Brief von Apostel Paulus, wo keine direkte Ermahnung an die Gemeinde. Das ist schon sehr interessant. Und noch ein Punkt, ganz, ganz wichtig, ist, dieser Brief ist sehr, sehr Christuszentriert. Sehr, sehr Christuszentriert. Vielleicht, weil, wie ich schon sagte, Paulus findet da keine eigentlich Probleme in der Gemeinde, wo er deutlich sie erwähnen soll und so weiter und so weiter. Und dann gibt er einen Rat, weil da irgendwas nicht in Ordnung ist. Nein, er spricht hier über Gemeinde, die sich gut entwickelt, in eine sehr gute Stand oder Position sich befindet, auch geistlich. Und vielleicht deswegen, er lenkt die Gemeinde, also seine Gedanken und auch Aufmerksamkeit der Gemeinde mehr auf Christus. Sehr, sehr Christuszentriert. Erster Kapitel, Vers 21. Denn für mich ist Christus das Leben. Und das Sterben ist mein Gewinn. Sehr bekannte Bibelstelle, ja. Wir zitieren das sehr oft. Also diese Bibelstelle von Apostel Paulus. Sehr bekannte Bibelstelle. Für mich ist Christus das Leben. Was für eine Aussage. Christus ist mein Leben. Und wenn ich sterbe, dann habe ich noch was gewonnen. Noch eine Bibelstelle, Philipper 3, ist ein bisschen mehr, ich lese das euch, ein bisschen längeren Abschnitt. Philipper 3, Vers 7 bis 14, schreibt hier, hört ganz genau, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um den übertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden würde oder werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus dem Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Also ein Text, ein herrlicher Text. Paulus ist sehr, sehr christuszentriert. Dieser Brief wird auch noch als Brief der Freude genannt. Ich nehme meinen Zettel raus, dass ich auch ein bisschen verfolge, was ich da geschrieben habe. Ein Brief über Freude. Ein Text, der sehr bekannt ist aus diesem Brief, Philipper 4,4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Ja? Und abermal sage ich, freut euch. Ich glaube, das ist der einzige, ja, viele Texte eigentlich, aber das ist nur Nummer eins, was ich von meiner Kindheit auf, aus meiner Sonntagsschulzeit erinnern kann. Das kann ich auch nachts auswendig sagen. Und weiß sogar die Adresse. Philipper 4,4. Was bei mir sehr, sehr, sehr selten ist. Philipper 4,4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und aber mal sage ich, freut euch. Hier spricht er sehr viel über Freude. Auch verständlich. Die Gemeinde war eigentlich top. Sehr gut. Er freute sie. Freude. Was ist Freude? Freude ist ein natürlicher Zustand von jedem Christ. Seid ihr mit? Manche sagen, naja, eigentlich habe ich das auch aufgeschrieben und dachte über mich selbst, so oft oder immer bist du überhaupt nicht freudig oder mit Freude erfüllt, bist du dann in diesem Moment kein Christ mehr oder wie ist das? Aber dennoch, Freude ist ein natürlicher Zustand von jedem Christ, weil, und ich glaube, die wird jetzt Amen sagen dazu, weil wir sind gerettet durch Christus. Und das ist eigentlich genug. Amen. Genug, um zu freuen. Freude zu haben. Wir sind gerettet. Und diese Bibelstelle, zwar nicht aus Philipperbrief, Titus schreibt trotzdem Paulus, nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig. Nicht, weil wir so gut sind, weil wir uns immer und immer wieder uns anstrengen. Ja, wir schaffen das. Nein, er hat uns selig getan. Wir sind gerettet worden durch Gnade. Amen. Halleluja. Freude, deswegen ist das ein natürlicher Zustand von jedem Christ. Wenn wir glauben, wenn wir das verinnerlicht haben, wenn wir immer wieder das vor Augen führen, dafür dient auch vieles, auch in der Gemeinde leben, zum Beispiel Abendmahl. Das ist ein Moment oder ein Mal der Freude, wo wir uns immer wieder erinnern, Jesus hat für uns Preis bezahlt. Wir sind eins mit ihm, ein Leib und sein Blut fließt auch in unseren Adern. Wir gehören zusammen. Freude ist auch ein Frucht des Geistes. Kennt ihr diese Bibelstelle? Galater 5. Frucht des Geistes aber ist, und da wird aufgelistet, Freude. Wenn wir nach dem Fleisch leben, dann haben wir weniger Freude. Dann sind wir mürrisch, dann sind wir unzufrieden, dann sind wir launisch und. Fleisch verlangt seinen Preis. Trotzdem Halleluja, weil wir im Geist leben. Amen. Aber wir leben nicht nach dem Fleisch, wir leben nach dem Geist. Amen. Und jetzt kommt Halleluja. Ja, Freude ist ein Frucht des Geistes. Wenn Geist, unser Geist lebt, ja, wenn er immer wieder Kraft bekommt aus dem Wort, aus der Gemeinschaft mit Jesus und so weiter und. Wenn wir in diesem, ja, auch in diesem Bewusstsein leben, wir sind gerettet durch Christus. Dann unser Geist wird immer stärker, er wird gesättigt mit dem Wort Gottes und entsteht von alleine, will ich so sagen, unbewusst, also für uns ohne irgendwelche Anstrengungen, entsteht ein Frucht, Freude, Frucht des Geistes. So wie in der Natur, wenn alles stimmt, Sonne da ist, Feuchtigkeit da ist, verschiedene Mineralien und so weiter, ist alles vorhanden, entsteht ein Frucht. Er wächst und braucht man nichts dazu tun. Es kommt einfach. Und so ist es mit der Freude. Freude ist natürlicher Zustand von jedem Christ, der mit Christus wohnt. Freude ist ein Frucht des Geistes. Und noch ein Grund, warum. Freude ist eine Folge dessen, dass wir nicht für sich leben. Habt ihr das schon erlebt? Wenn du was tust, wenn du was getan hast, jemandem, irgendwelcher, ja, ein Dienst, wenn du was geopfert hast, wenn du jemandem, ja, was Gutes getan hast, dann erfüllt dein Herz was? Eine Freude. Ganz normal. Weil das ist ein Wesen Christi, das ist sein Charakter, das ist sein Willen. Das ist er selbst. Er bewirkt in uns diese Gedanken, diesen guten Wollen und vollbringen. Und wenn wir das tun, erfüllt unser Herz Freude. Deswegen, wenn in unserem, meinem, deinem Leben Freude fehlt, lass uns mehr Gutes tun. Ja, ist auch ein Grund, freudig zu sein. Wir werden dadurch nicht besser, wir werden dadurch nicht irgendwie einen Himmel erreichen oder ja, irgendwas, ja, wie manche Religionen denken, du musst unbedingt was Gutes tun, du musst unbedingt einen Wallfahrt machen, du musst unbedingt dann. Nein, nicht deswegen Gutes tun. Aber Freude ist eine Folge dessen, dass wir Gutes tun. Und deswegen, dieser Brief spricht sehr, sehr viel über Freude. Weil die Gemeinde, das habe ich schon vorne gesagt, Gemeinde war in diesem Geben Gutes zu tun. Sie war von vornherein sehr, sehr aktiv. Paulus spricht hier über Freude. Freude, eine Folge dessen, dass wir nicht für sich leben. Vielleicht nur ein Gedanke am Rande. Wie viele Menschen sind unglücklich, sind reich, die haben alles, die leben für sich. Ich will jetzt niemandem irgendwie zu nahe treten. Ja, das ist einfach als Information. Die führen ein egoistisches Leben. Nur für sich. Es dreht nur um mich und so weiter. Und dann hörst du oder liest du plötzlich, der hat sein Leben genommen. Er will nicht mehr leben. Ist alles für ihn zu viel. Der ist fort. Und anstatt auszugeben, verteilen, aussehen, ja, über Jesus wird auch gesprochen, wie ist das in Deutsch? Er hat ausgegeben, он раздал, расточил, правда его пребывает вовек. Er hat ausgegeben, er hat reichlich ausgeteilt. Seine Gerechtigkeit bleibt bei ihm ewiglich. Irgendwie so, ja? Könnte so. Also Jesus hat alles gegeben und wir wissen das. Sein Leben, er hat alles hingegeben. Genau. Und seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Ja? Freude, eine Folge dessen, dass wir nicht für sich leben. Noch zurück zum Text. Ich habe das Predigt ein Brief für jedermann genannt. Vielleicht, wie ich schon sagte, wird das an die Philipper gerichtet. Nochmal Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern. Aufsehern in Griechisch, im Urtext heißt Episkopos. Wir werden heute ein paar griechische Worte lernen, sehr interessant. Episkopos und Dienern. Kann jemand das vorlesen? Diakonos. Ich bin kein Griechexperte, aber es ist gut, heute gibt es bei Google alles, ne? Kannst du schön finden und sogar zuhören, wie spricht man das aus? Bim, Diakonos, alles klar. Okay. Aufsehen und Dienern. Ja, vielleicht ist das nicht für mich, fragt jemand. Ich bin doch kein Diakonos. Ich bin doch kein Episkopos. Übrigens, in Russisch wird das übersetzt, also nicht übersetzt, wird so geschrieben, wie es ist. Samt den Episkopos und Diakonos. Und wenn jemand russische Übersetzung liest, der denkt, oh, ich bin kein Bischof, also Episkopos, das ist ein Aufseher, also ein Amt hat, ein Aufseheramt. Ich bin kein Bischof, ich bin kein, ja, Episkop halt. Ich bin auch kein Diakonos. Ich bin doch nicht Diakon in der Gemeinde. Das trifft mich bestimmt nicht zu. Jetzt hört genau zu Diakone und Aufseher. Nein. Wir werden sehen, wer ist dieser Aufseher und wer ist dieser Diakon? Spricht Paulus überhaupt zu mir, zu dir persönlich? Noch eine Bibelstelle ist uns auch sehr bekannt, wo wir diese Aufseher, diese Episkopos treffen. Diese Bibelstelle sagt uns schon klarer. Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, mit unseren Worten, wenn jemand Episkop sein will, so begehrt er ein schönes Werk. Puh. Also Paulus schreibt hier, wenn jemand ein Aufseher sein will, du bist bestimmt mit Stolz erfüllt, willst du irgendwo so einer in oberen Schicht der Gemeinde sich schweben oder begehren. Nee, lieber das nicht. Das ist nicht gewollt, nicht gewünscht. Bleib schön am Boden. Wenn der Herr will, der wird dich schon langsam nach oben führen. Nee, Paulus schreibt so hier nicht. Das ist überhaupt nicht das, was er hier meint. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Das heißt, das ist gewollt, das ist erwünscht. Das ist nicht irgendwie eine bestimmte Position. Nein, mit anderen Worten, Paulus sagt, ich würde mich freuen, wenn die ganze Gemeinde, wenn jeder Christ einen Aufseherdienst trägt oder hat, sich bewegt in diesem Dienst, Aufseher ist. Warum? Wir werden jetzt genau anschauen. Warum ist das wichtig? Warum ist das auch erwünscht? Ich habe diesen Wort genauer, oder als ich das gelesen habe in Russisch, wie gesagt, ich habe das in Russisch, die Bibel erst Anfang des Jahres gelesen, dann sah ich dieses Wort Episkopos und plötzlich kam mir im Sinn noch ein paar Worte, die dieser, Wurzel des Wortes hat, Skopos, Skop, Wurzel, ne? Ein Teil von diesem Wort. Wie können wir Aufseherdienst führen oder was ist notwendig, dass wir zu diesem Aufsehen und Dienern hingelangen, dass wir dazu gehören, das, was eigentlich sehr wichtig und erwünscht ist. Wie kommen wir dazu? Nochmal zu diesem Wort. Episkopos steht genauso wie auch in Deutsch übersetzt ist, auf, das ist Epi, und sehr Skopos, auf, sehr, Epi, Skop. Stopp, zurück. Das Wort kann man auch noch übersetzen, Aufpasser. Aufpasser. Und da fiel mir so ein Bild. Aufpasser. Dieser Vater passt auf sein Kind auf. Er spielt mit ihm. Ich habe im Internet andere Bilder noch gefunden, aber denke ich, das muss nicht sein. Zum Beispiel, er wechselt die Windeln. Ja, er passt auf sein Kind auf. Aufpasser. Also diesen Vater, wir können ein Episkopos nennen. Er sieht auf sein Kind auf, passt auf ihn auf. Er trägt Sorge um sein Kind. Versteht ihr? Natürlich, also ich will das nicht bestreiten, in der Gemeinde, das ist jetzt am Rande, es gibt Dienste, Aufseher und Diakone, das gehört dazu. Aber wenn die Gemeinde, oder wenn das Wort Gottes zu uns spricht, wir wollen alle diesen Aufseherdienst trachten, es ist viel größer oder was anderes, noch viel mehr gemeint. Wort Gottes ruft uns auf. Sei doch ein Aufpasser. Diakon oder Dienst an alle Dienern, dieses Wort kennen wir, Dienst, Diakonia, ist uns vielleicht geläufig, dienen. Es ist nicht nur gemeint, wie ich schon sagte, Diakonen als ein Amt in der Gemeinde, einfach zu dienen. Kommst du raus aus der Gemeinde und plötzlich siehst du, liegt, was kann da liegen bei uns vor der Gemeinde? irgendwelche Zettel. Ich wollte nicht sagen, Kaugummis habe ich hier noch nie gesehen. Sag mal über Kaugummi. Und du weißt, der Nächste kann sich treten und dann vielleicht in die Gemeinde eintragen. Du nimmst das und hebst und gehst. Du hast schon gedient. So einfach. So easy, sagt man in Englisch. Du hast schon gedient. Und wenn wir Augen öffnen, dann sehen wir Hunderte, Tausende Möglichkeiten, wo wir diesen Dienern, diese Diakone sein können, einfach zu dienen. Eduard hat heute erwähnt, unsere Schwester zieht um nach Frankreich. Wir können ihr dienen, auf verschiedene Art und Weise. Ja? Diakonendienst. Und wie ich schon sagte, ich habe dann gedacht, dieses Wort Episkopos brachte mir auf andere Gedanken. Wie kann ich ein Episkop sein? Aufseher. Und das sieht ganz, so ein Bild noch dazu. Dienst, Diakon, zum Beispiel dieses junge Mädchen, dient einem älteren Herrn. Diakonischer Dienst macht sie. Ja, dieses Wurzel vom Wort skopein, betrachten, schauen. Aufpassen, haben wir gesagt, ja? Betrachten, schauen. Wo treffen wir dieses Wort? Im Alltäglichen. Jetzt die bei AVC haben das schon gehört. 2, 3 Geschwister, die müssen jetzt schweigen. Wo treffen wir dieses Wort Scope? Jetzt die Krankenschwester, zukünftige Krankenschwester. Stethoskop, ja. Gut, Stethoskop heißt dieser Gerät. Scope. Da ist dieses Wort Scope ja verborgen, oder sehen wir. Stethoskop. Und ich habe geschaut, Stethoskop heißt, Stethos wird so geschrieben, ja. Stethos. Brust, für Brust. Übersetzt. Das ist Deutsch Brust. Und Skopein, betrachten, schauen. Also dieses Stethoskop, er schaut, er betrachtet das, was in unserem Brustbereich sich befindet. Unsere Lungen, unser Herz, unseren Bröhnchen und so weiter. Stethoskop. Und dann denke ich, wow, die Griechen, die waren schlau. Die haben ein ganz normales Wort genommen, Skops, sehen, schauen, sagen Aufseherdienst. Mit irgendwas, mit Sehen, Hingucken zu tun hat. Stethoskop. Du schaust in deine Brust, ja, in Innere deines Körpers hinein. Du hörst zu, wie tickt da noch deine Pumpe. Ja. Wie schlägt dein Herz? Was ist mit deinen Lungen, mit deinem Atemsystem? In Ordnung ist oder nicht. Vielleicht gibt es irgendwelche da, wie heißt es? Grip, nein, komm. Grip. Wenn jemand grippit. Ja, belastet das es nicht. Es gibt ein Wort. Genau, wie nochmal? Chorcheln, ja. Was fassen wir ein Hörchen? Okay. Ob das hörchelt noch bei dir oder nicht mehr. Das macht dieses Stethoskop. Und lass uns sofort ein Bild geistlich gesehen, Geschwister, um ein Aufseher zu sein. Das, was eigentlich, was begehrenswert sein soll, bei uns, bei dir, bei mir. Wir müssen hineinschauen, wie, ob wir noch hörcheln da. Vielleicht gibt's da was nicht in Ordnung. Hineinschauen. Unsere Beweggründe. Unser Herz schlägt er noch. Wir reden immer wieder oft, besonders die bei AVC arbeiten, Nehemia, ob wir noch spüren ein Herz, ein Schmerz, ja, mit unserem Herz, den Schmerz von anderen. Ob wir, oder machen wir es einfach Routine, ja, verfolgen Notleidende. Helfen, verfolgen, unterstützen. Ja, hineinschauen. Dieser geistliche Stethoskop für sich selbst in Anspruch zu nehmen, zu schauen, wie tickt, sagen die Jugend heutzutage, mein Herz. Wie ticke ich? Das ist ganz wichtig. Wir werden natürlich mit der Zeit, vielleicht härten uns ab, die Probleme, die Schwierigkeiten, die auf uns immer mehr, weil wir Internet haben, weil wir Fernsehen schauen, Zeitung wird heutzutage immer weniger gelesen. Aber dass wie eine Walze auf uns zukommt, wir werden überrollt mit dem und wir härten uns ab. Vielleicht spreche ich nur von mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Eine Nachricht nach dem anderen, ein Problem nach dem anderen, ein Erdbeben nach dem anderen und so weiter und so fort. Ein Krieg nach dem anderen. Und wir härten uns ab. Ja, das muss nicht sein. Dass wir immer wieder in uns hineinschauen und zu verstehen, wie spüre ich noch, wie schlägt mein Herz, wie ist mit meinem geistlichen Atem. Ganz, ganz wichtig, ein Aufseher zu sein, der Gott gebraucht, den Gott auch für seine Ehre, für sein Reich gebrauchen will. Noch ein Wort, also Text dazu. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, welche dich hören. Also ich fand dieser Text sehr, sehr interessant, in dem Paulus sagt zum Timotheus, ja genau, das 1. Timotheus 4, 16, er sagt, Timotheus, zuerst hab Acht auf dich selbst. Höre genau zu, wie schlägt dein Herz, nochmal, ja. Stethoskop, nimm doch in die Arme, prüfe dich selbst und auf die Lehre. Was kommt in dich hinein? Beharre in diesen Dingen. Also das heißt nicht nur einmal, immer wieder. Denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, welche dich hören. Wenn du für jemanden aufpassen darfst, wenn Gott jemandem dich gibt, wo du dienen darfst. Zuerst nimm Stethoskop, prüf dein Herz. Noch ein Gerät. Ich habe es extra so einen alten herausgefunden. Der heißt Mikroskop. Mikroskop. Mikros, griechisch, heißt klein und Skopein wieder betrachten, schauen. Also der Gerät, der in die kleinen Details, auf die Mikrosachen hineinschaut. Und ihr wisst schon, wir sind alle erwachsen. Es sind nie große Dinge, machen uns unser Leben schwer, stimmt? Nicht irgendwie gravierende, das auch natürlich, wenn was kommt. Aber meistens, da sind so Kleinigkeiten. Beschweren uns, machen uns kaputt, nehmen Freude weg, spalten uns und, keine Ahnung noch was, bringen Unfrieden. Kleinigkeiten eigentlich. Und jetzt, ich habe jetzt keinen Text dazu aufgeschrieben, aber zum Beispiel so ein Text, Paulus schreibt, und jetzt legt alles ab. Und dann schreibt er solche Streitigkeiten, Murren und so weiter. Die vielleicht, manche sagen, das ist doch Kleinigkeit, das ist doch nichts. Naja, Unzufriedenheit, was ist denn das? Alle sind doch unzufrieden heutzutage. Schaut doch in die Politik, schaut doch in die Welt. Warum darf ich unzufrieden, nicht unzufrieden zu sein? Ist das richtig jetzt, ja? Warum darf ich nicht unzufrieden sein? Ja. Ich habe doch recht, unzufrieden zu sein, besser so gesagt. Ich habe doch recht zu murren. Schaut doch, die versprechen und tun doch gar nicht. Aber Wort Gottes sagt, ja, prüfe dich, schau in diese kleinen Details. Diese kleinen Füchse, ja, wir kennen das aus dem Wort Gottes. Kleine Füchslein, die verderben den Weinberg. Die knabbern an den Wurzeln, graben. Mit Weinberg haben die überhaupt nichts zu tun. Das ist auch überhaupt interessiert sie nicht. Aber weil sie da graben, ihre Höllen tun, sie verletzen den Wurzel. Und irgendwann, Weinberg geht ein, kaputt. Diese Kleinigkeiten, Mikroskop, klein anschauen, in sich selbst, Kleinigkeiten, nicht wegdrängeln, suchen, rausfinden, freimachen. Auch kurzer Gedanke. die Mediziner wissen, ne? Viren, wie groß sind die Viren? Du gehst durch den Raum und siehst, ah, da liegt ein Mikrob, ein Virus, da ist noch ein Bazille. Ja, und noch eine Bazille, weg vom Weg, Bazille, du. Wir sehen sie gar nicht. Die sind so winzig klein, ja, ohne irgendwie, ohne, sogar Lupe hilft nicht. Da brauchen wir so ein Mikroskop, um diesen, und wie viel Schwierigkeiten bringt so ein kleine Bazille? Zum Beispiel Tuberkulose. Kleine Bazille. Okay, aber ihr habt es verstanden, ohne Details. Es gibt noch ein Gerät, der auch Scope. Yes! Aber bevor noch eins. Ein Teleskop, das wird der letzte sein. Teleskop. Wie können wir diesen Dienst der Aufseher oder Diakon, Diener sein? Was ist wichtig, dass wir ja in der Gemeinde für uns selbst, füreinander da sind? Wie heißt dieser Gerät? Sehr selten wird das gebraucht. Ich werde euch nicht lange quälen. Periskop heißt es. Periskop. Am meisten ist das beim U-Boot vorhanden. Aber es gibt auch Periskope, die um die Ecke schauen. Die stehen hier zum Beispiel. Ja. Beim Militär wird das verwendet, ne? Dass sie nicht rausgucken. Hallo, du Feind. Ich bin da. Ich will gucken, wo du bist. Ne? Dann bekommt er sofort einen Kugel verpasst. Nein, der steht schön hinter der Ecke und mit Periskop beobachtet. Wo ist der feindliche Dings, ja, Bewegung da entstehen? Periskop. Peri heißt ja in Griechisch herum schauen. Und da könnt ihr eure Fantasie entfalten. Was heißt das? Das lesen wir das ein bisschen später. Was heißt das in unserem Leben, Periskop zu sein, Periskop zu haben, ähnlich im Sein? Ich habe mir gedacht, du lebst oder ich lebe, wir leben in unserem Element. Das ist unser Leben. Christliches Leben, Gemeindeleben, Familienleben, in unserem Element. Und ganz, ganz selten, bei manchen öfters, ist verschieden, also ich spreche jetzt allgemein, ganz, ganz selten schauen wir heraus, ob es aus unserem Umfeld, unserem Kreis, unserem gewöhnlichen Leben, um zu gucken, zu schauen, wie sieht die Welt da aus. Das heißt nicht, dass wir zum irgendwelchen weltlichen Dingen hineingehen, ich sag jetzt ganz einfach Diskothek oder keine Ahnung, noch irgendwelche unter den Spöttern sitzen, brauchen. Nein. In unserem Umfeld, besonders die in christlichen Familien aufgewachsen sind oder in eine große Jugend hat und so eine große Gemeinde, ich kann das von mir sprechen, unser Leben oder unser Jung zu sein, unsere Jugendzeit, es war nur in unserem Element, Gemeinde. Du hast da deine Freunde, du hast deine und so weiter. Interessen kannst du da haben und so weiter. Alles schön in deinem Umfeld. Und was passiert rumherum? Wie sieht die Welt da draußen aus? Okay, kommen wir vielleicht näher. Ich lebe in meiner Familie und was passiert in der Nachbarfamilie oder in der Familie, andere Familie in der Gemeinde? Ja, ich will nicht zu nahe treten. Ich will das ist seine Familie, das ist sein Leben, das ist mein Leben. Schön für mich privat. Kuschelig meinem Kreis. Alles andere interessiert mich nicht. Ihr versteht natürlich vielleicht übertreiben gewissen Sachen, aber ihr versteht, das ist nicht Christenleben. Das ist nicht ein Leben von einem Christ. Auch noch wenigen Gemeindeleben sieht ganz anders aus. Wir sind berufen. Für uns ist ganz wichtig, dieser Periskop. Einfach herausschauen, wie fühlt mein Bruder oder meine Schwester sich? Was passiert in seinem Leben? Mit was beschäftigt er sich? Welche Schwierigkeiten hat er? Und so weiter. Einfach um die Ecke vielleicht zu gucken. Schauen, was ist da drin? Versteht ihr, ne? Wenn du irgendwelchen Gedanken noch hast, kannst du aufschreiben, darüber reden. Vielleicht Geist Gottes gerade jetzt spricht zu dir. Was heißt das, Periskop zu sein? Ein Aufseherdienst, dieser begehrenswerte Aufseherdienst. Einfach herumzuschauen. Ein Bibeltext: dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. 1. Timotheus 4,16. Dienet einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Jemand sagt vielleicht oder denkt, ich habe eigentlich keine Gabe, ich bin unbegabt. Darf ich sagen, falsch. Nicht wahr. Es gibt keinen Mensch ohne Begabung. Auch einfach zuhören ist eine riesengroße Gabe. Amen. Amen. Dieses Bild mit Mädel, so eine junge Dame, die dem Herrn, alten Herr da mit dem Rollstuhl rumkutschiert. Sie braucht vielleicht, um einfach zu hören. Einfach zuhören. Und besonders bei den älteren Geschwistern, da kommst du hin. Ich weiß, dass meine Oma, als sie wohnte, war knapp über 100. Du kommst hin und du darfst hören. Manchmal stundenlang. Und das ist so wichtig für sie. Und das ist auch ein Episkopos. Das ist auch ein Dienst auf Seher, auf Passer, der da hineinschaut, der mit dieser Gabe dient. Diese Gabe hat jeder, oder eine gewisse Gabe hat jeder empfangen. Als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Durch diese Gabe, durch deine Gabe, Gnade Gottes wird ausgebreitet oder erreicht einen Menschen, gewissen Menschen. Amen. Gnade Gottes. Traget einer der anderen Last oder Lasten, anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllt. Noch ein Text, Galater 6,2. Und da haben wir noch ein Gerät. Das wurde schon Hans genannt. Fernrohr, genau, sind wir ein Fernrohr, aber heißt eigentlich ein Teleskop. Telefon ist es, hören auf die Ferne, Telefon, und Teleskop, sehen, betrachten, schauen in die Ferne. Teleskop. Und ich denke, es wäre ganz fatal und auch nicht richtig, wenn wir nur um uns herum schauen, in sich hineinschauen, um uns herum schauen oder auch um die Ecke schauen, wenn wir diesen Gerät vergessen. Wenn wir vergessen, in die Ferne zu schauen. Was kommt auf uns zu? Eins aber tue ich. Das ist wieder Philipper 3,14. Paulus schreibt, eins aber tue ich. Das klingt schon, ne? Paulus hat viele Sachen getan. Und hier unterstreicht er. Er sagt, aber eins tue ich. Ich vergesse, was dahinter ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist, und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Noch eine Bibelstelle. Wir erwarten aber einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Petrus 3,13. Wir erwarten eine neue Erde, einen neuen Himmel. Paulus sagt mit anderen Worten, vergiss nicht, dein Teleskop in die Ferne zu schauen. Das, was auf dich zukommt, auf uns als Gemeinde. Ja? Nicht nur Böse auf diese Welt, das müssen wir auch betrachten. Was kommt auf uns zu, um sich einfach vorzubereiten? Wir wissen, dass diese Erde, die wird vergehen. Böse und alle Werke dieser Welt sind böse. Und ich weiß nicht, wie lange werden wir noch leben, so ruhig und so weiter, aber wir können schon jetzt erahnen mit der ganzen Technik, was uns einfach deutlich und klar sagt, es kommen schwierige Tage auf uns zu, auf die Gemeinde. Ja? Es kommt irgendwann, ich weiß nicht, ob wir das noch erleben werden, ich zumindest, oder die älteren Geschwister, wo wir nicht mal kaufen und verkaufen können, ohne einen gewissen Stempel, ohne einen gewissen Zeichen, Malzeichen. Vielleicht werden wir sogar diese Zeit noch erleben. Um mal einfach das wegzudrängeln und sagen, ach, interessiert mich nicht. Hauptsache heute. Hauptsache mein Zustand. Ich habe Hauptsache heute Freude im Herzen. Also dieses Stethoskop, zack, 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 sich geprüft, alles gut, alles klar. Ferne, was auf mich auf zukommt, interessiert. Es wird auch fatal, wird auch nicht richtig. Unsere Zukunft hier auf dieser Erde. Aber natürlich das Wichtigste, dieses himmlische Jerusalem, das, was uns erwartet. Jesus schon vor 2000 Jahren hat gesagt, ich gehe weg, um euch eine Stätte zu bereiten. Wow, wie herrlich muss das sein, wenn er schon seit 2000 Jahren dort schafft, baut, renoviert, schmückt, keine Ahnung, was macht er da? Das ist natürlich sehr, sehr, sehr menschlich gesprochen. Aber er bereitet dir und mir dort eine Stätte. Ein himmlisches Jerusalem, wo die Straßen aus Gold, das heißt Gold, das spielt überhaupt keine Rolle. Wo das Auge und die Gedanken von Menschen, also unsere Augen nicht gesehen und wir können uns nicht vorstellen. Aber der Geist Gottes, irgendwie, der gibt uns dieses Gefühl. Immer wieder richtet uns aus. Ja, du hast da was. Und nicht, weil du jetzt über 70 oder über 80 bist oder über 90. Deswegen musst du, nein, gerade weil du nicht mal 20 geworden bist. Du hast da ein Ziel. Und dein Leben vor dir liegt, wenn so, ja, wenn Gott gibt, noch ein Leben ausgerichtet auf diesen Ziel. Das Leben wird ganz anders verlaufen. Amen. Wenn wir diesen Ziel vor Augen haben, dann können wir auch dieser Episkopos und Diakonos sein. Aufseher, Aufpasser und Diener den anderen. Wenn wir vor Augen himmlische Jerusalem, Belohnung. Ja, ja, auch Belohnung. Da werden wir auch belohnt werden. Da werden auch Kronen des Lebens empfangen aus den Händen von Jesus. Da wird er auch jeder Träne wegwischen mit seiner eigenen Hand. Wow. Da haben wir ein Ziel vor Augen. Diesen Teleskop in die Ferne zu schauen. Und nochmal dieser Text. Lass uns gemeinsam lesen. Vielleicht nicht laut, aber liest mit. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi, ich habe dazu noch geschrieben, dass in der Bibel findet das da nicht, ne? Das nicht, aber ich habe geschrieben, alle Heiligen in Christus Jesus in Bad Salzhausen, für dich und mich, ein Brief für jedermann, samt den Aufsehern und Dienern. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, alle Zeit, in jedem Gebet für euch alle, indem ich das Gebet mit Freuden tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium von ersten Tage an bis jetzt. Und weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Ein Text für dich und mich. Ja, und er sagt, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, alle Zeit in jedem Gebet für euch alle. Wie schön wäre es, wenn es Paulus für uns oder zu uns, besser gesagt, zu uns so einen Brief persönlich schreiben würde. Ich danke meinem Gott, so oft ich dich oder an dich denke. Da kannst du deinen Namen setzen. Aber viel wichtiger, wie freut sich Jesus, wenn er merkt, mein Leben, dein Leben verläuft nach seinem Plan. Seine Gabe, sein Talent, was er in dich, in mir gegeben hat oder hineingepflanzt hat, ist es nicht irgendwo beiseite gelegt. Er dient der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wie freut er sich über uns? Stimmt doch. Ja, sein Herz wird mit Freude erfüllt. Lass unser Leben so führen, dass wir Jesus immer wieder, jeden Tag, jede Sekunde, vielleicht ist es schwierig, es gibt Sekunden, wo wir schlafen, aber das auch in Schlafen, dass wir sein Herz erfreuen in unserem Leben, zu seiner Ehre leben. Amen. Wollen wir beten? Ja? Ja, okay. Halleluja. Ja, lass uns beten. Gott danken, vielleicht vor ihm auch was bewegen, ein paar Gedanken vor ihm bringen, vielleicht ja, ein Versprechen, vielleicht ist auch nicht notwendig, aber dennoch sagen, Jesus, ich will. Ich will das tun, wofür hast du mich bestimmt. Ich will mit der Gabe dienen, welche du mir gegeben hast. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir, Jesus, für diese wertvolle Verse aus der Bibel, für diese Texte, die wir lesen. Und Herr, wir können uns dort finden, immer wieder sehen, Herr, wie du durch deinen Heiligen Geist zu uns redest, wie du uns rufst, Herr, wo du deine Wille mit uns kundtust, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen für diese Gemeinde in Philippi, Herr, für viele Geschwister, die das Herz von Paulus erfreut haben. Wie viel mehr haben die dich erfreut, indem sie von Anfang an deinen Willen getan haben, Jesus. Und so wollen wir als Gemeinde und auch persönlich jeder von uns und ich, Herr, wir wollen deinem Beispiel folgen, auch dieser Beispiel dieser Gemeinde. Wir wollen Aufseher sein. Wir wollen das tun, Herr, was du durch uns machen willst. Herr, wie viel Elend ist auf dieser Welt? Wie viel Schmerzen, wie viel Probleme, wie viel diesen Kranken und Schwachen, die am Teich Bethesda liegen, Herr, und warten und warten und warten, Jesus. Und du hast uns doch so viel gegeben und als Gemeinde insgesamt, Herr. Wir danken dir dafür, Jesus. Bewege dein Wort weiter in unserem Herzen, Jesus, und lass uns auch in diesem Jahr von Tag zu Tag das tun, Herr, wofür du uns mich bestimmt hast. Jesus, wir preisen dich für dein Wort und wir glauben fest, dass dein Wort zu uns redet, um uns zu verändern, uns besser zu machen, Herr, dass wir dir ähnlich werden in allem, was wir tun. Wir preisen dich dafür. Sei du gepriesen und geehrt, Jesus Christus. Amen.